Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und prominentem Besuch aus den USA, wo Kiran Desai lebt. Die indischstämmige Autorin, 2006 erhielt sie den britischen Booker Prize, seitdem ist sie ein internationaler Star. Und in diesen 20 Jahren seither hat Kiran Desai an einem Roman-Großprojekt gearbeitet, an einer indisch-amerikanischen Liebes- und Epochengeschichte, ein unglaublich facettenreiches Epos ist es geworden, mit über 750 Seiten jetzt in der deutschen Übersetzung. Ich bin auch erst erschrocken, aber dann mochte ich es nicht mehr aus der Hand legen, war traurig, als ich durch war. Die Einsamkeit von Sonja und Sunny, so heißt der Roman, und ich war so gespannt auf die Autorin und was sie davon erzählt. Freuen Sie sich mit mir auf dieses Gespräch mit Kiran Desai gleich hier in der Lesart. Hallo zusammen, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. 1971 wurde sie in Neu-Delhi geboren. Mit 14 zog ihre Familie nach Großbritannien, dann weiter in die USA. Dort wurde sie zur Schriftstellerin. 2006 über Nacht berühmt, als sie den Booker Prize bekam für ihren ersten Roman. Und diese wichtige Auszeichnung der englischsprachigen Welt brachte auch Kiran Desai internationalen Ruhm, Erfolg und Ehre. Und dann, ja, dann wartete man auf den nächsten Roman, der nicht kam. Sie arbeite an was ganz Großem, hieß es. Fast 20 Jahre lang. Aber jetzt ist er da, mit der ganzen Macht von über 57 Seiten. Die Einsamkeit von Sonja und Sunny heißt das Werk. Und die literarische Öffentlichkeit liegt Kiran Desai wieder zu Füßen. Wir auch, ich gestehe es ja gleich. Welcome to Deutschlandfunk Kultur, Mrs. Desai.
Thank you so much. It's lovely to be here.
Ihr Roman spielt hauptsächlich in Indien und in den USA. Es ist ein riesenhafter Teppich, ein gewaltiges Geflecht von Figuren, Geschichten, kaum zu zählenden Details und Motiven, historischen, sozialen, kulturellen. Ich möchte mit einem mal beginnen, einem kleinen. Warum, Kiran Desai, ist das indische Kebab unvergleichlich so viel besser als das türkische, persische oder afghanische?
This is such a funny and lovely question. And actually, the heart of the book, isn't it? The recipe for the kebab.
Das ist so eine lustige und schöne Frage. Das Rezept fürs Kebab bringt im Buch tatsächlich die Erzählung voran. Es gibt da diese Zeile, in der schreiben wir, dass das indische Kebab verwöhnt wird, geölt wird, gewürzt wird, parfümiert wird und einen Grad an Kultur erreicht hat, der dafür sorgt, dass die Protagonisten des Romans die Kebabs der anderen Kulturen praktisch verachten, weil das nie erreicht werden kann.
The rougher kebabs of other countries. But therefore, the recipe for this marvelous kebab is kept quite secret. And we don't know.
Das Rezept ist aber geheim und darum geht's auch. Und so wie auch um die Liebesgeschichte zwischen Sunny und Sonja, ihre Beziehung. Man weiß nicht, wie viele Gewürze genau darin stecken, wie es genau aufgebaut ist. Und Sunnys Mutter würde gerne dieses Rezept haben, bekommt es aber nicht.
And it's very true to India, by the way.
Und damit sind wir bei den zentralen Figuren, dem Liebespaar. Sonja schreibt einen Artikel über das Kebab in Indien, wohin sie sich wieder geflüchtet hat aus den USA, wo sie an einem College Literatur studiert hat, aber irgendwie unglücklich ist, sich so isoliert fühlt, dass sie sich mit einem ja sehr viel älteren Mann eingelassen hat, einem europäischen, exzentrischen, eigentlich voll durchgeknallten Künstler, Maler. Und diese Affäre, die wurde zum Totaldesaster für Sonja. Und jetzt zu Sunny, dem männlichen Charakter im Titel. Stellen Sie uns, Frau Desai, ihn mal vor. Wer ist denn dieser junge Mann? Auch ihm begegnen wir anfangs in den USA.
Sunny is young journalist.
Sunny ist ein junger Journalist aus einer sehr westlich beeinflussten Familie, in der es praktisch erwartet wird, dass man ins Ausland geht, um dort zu studieren, dass man immer westlicher wird, sich so verhält. Und er widerstrebt diese Erwartung ein wenig. Also einerseits erfüllt er sie, diese Erwartung, immer westlicher zu werden. Und das ist etwas, was auch in Indien gar nicht so viel diskutiert wird, dieser Wunsch, das praktisch das Weißsein, das Europäischsein zu erreichen.
Spoken about in India, but to achieve whiteness in a way, you know, to achieve a white girlfriend, a white life. And he does.
Er erreicht das auch, aber er stellt dann fest, dass dieser Stolz auf sein Erreichtes eigentlich in der Scham für seine Herkunft wurzelt. Und was das bedeutet, er hat also dieses schöne Spiegelbild von seinem New Yorker Leben entworfen, dem er dann in die Augen blicken muss.
This beautiful picture that he's created in the mirror of his New York life.
Es ist ein großer Familienroman geworden, Miss Desai. Wir lernen sie alle kennen, die Eltern, die Verwandten, die Onkel, die Tanten, Cousinen, befreundet und verfeindet, auch andere Sippschaften bis hin zu den Dienstboten. Wir sind in einem, ja, wohlhabenden Oberschicht Indien. Man hat Häuser, Gärtner, Fahrer, Köche, Dienstmädchen und das führt auch so zu einem selbstverständlichen Überlegenheitsgefühl. Wir sind High Culture, wir Inder, unsere Bräuche sind die besten und dazu gehört auch ganz natürlich das Prinzip der arrangierten Ehe. Und eigentlich sollten so Sonja und Sunny miteinander verkuppelt werden. Ohne ihr Wissen bahnen die Familien etwas an. Wie viel, Frau Desai, haben Sie eigentlich von Ihrer eigenen Familie da mit reingepackt?
I felt very comfortable writing satirically about these people because I'm very familiar with them.
Ich habe mich sehr wohl gefühlt dabei, über diese Protagonisten zu schreiben, denn ich komme selbst daher. Ich kenne diese Leute gut, ich bin mit ihnen aufgewachsen. Und das ist ja ein junges Paar, das sehr kosmopolitisch lebt. Man sieht diese Leute ja oft mittlerweile, die dann von einem Ort zum nächsten fliegen und überall in der Welt souverän unterwegs sind. Aber wenn sie dann nach Hause kommen, nach Indien, dann koexistiert diese neue Gegenwart, diese Gegebenheiten, mit denen sie sonst überall anders konfrontiert sind, mit den alten Werten ihrer Heimat. Und so ist das denn eben auch, dass zum Beispiel ein Kebabgericht von einem Haus zum anderen getragen wird, mit einem Brief darin, in dem eine arrangierte Ehe vorgeschlagen wird. Dieser Vorschlag der arrangierten Ehe ist für die beiden natürlich ganz schrecklich, denn sie sehen sich selbst als moderne junge Menschen und wollen natürlich selber entscheiden, wen sie heiraten oder nicht. Und so gibt es diese verschiedenen Generationen, die Großeltern, Eltern und Kinder, die einen ganz anderen Blick auf die Gegebenheiten haben und auch auf die Einsamkeit. Und diese Vorstellungen von Einsamkeit beeinflussen eben auch Sunny und Sonjas eigenes Leben.
About love and loneliness and how those ideas influence Sunny and Sonja's story. So you know the house in the book.
Dieses alte Haus, was im Buch vorkommt, auf dem Land, das ist tatsächlich von dem Haus meiner Großeltern inspiriert, deren Ehe arrangiert war, die mit 16 und 13 Jahren jeweils geheiratet haben. Als Kind war ich dort oft zu Besuch und dann habe ich mir dort das Bett mit einer Tante geteilt, die geschieden war, da man eine Ehe für sie arrangiert hatte mit einem Mann, von dem sich später herausstellte, dass er bereits verheiratet war, mit einer anderen Frau in Brüssel. Und in dieser Zeit gab sie mir viele gute Ratschläge, wie zum Beispiel den Männer sind Wölfe, also wirklich gute Ratschläge.
Men are wolves. Very good advice.
Wir sind im Gespräch mit der indischstämmigen Schriftstellerin Kiran Desai aus den USA über ihren neuen, lang erwarteten Roman Die Einsamkeit von Sonja und Sunny. Gewaltiges, transkontinentales Familienepos. Wir hatten es vorhin von der arrangierten Ehe, die die Eltern von Sonja und Sunny anbahnen. Der Plan, der geht dann krachend schief. Das ist jetzt zu verwickelt, um es hier zu erzählen. Sonja und Sunny lernen sich dann ganz anders kennen, aber all das ist wahnsinnig komisch. Zugleich aber auch tief ernst, weil es von einem permanenten Clash of Culture durchzogen ist, wie im ganzen Roman auch. Und war das Ihre Absicht, Mrs. Desai, vielleicht sogar der Ausgangspunkt, Osten und Westen beständig aufeinander prallen zu lassen?
More, I think, to talk about these questions in more subtle ways and to talk about how the East and West have been in conversation and discussion through the centuries.
So, denke eher, wollte ich diese Fragen subtiler ansprechen, die Frage danach, wie Ost und West über die Jahrhunderte in Konversation getreten sind, was für Diskussionen es gegeben hat, was für Auseinandersetzungen. Das ist auch schon in meinem vorigen Buch Thema gewesen, diese verschiedenen Generationen derjenigen, die zwischen Ost und West hin und her pendeln, die reisen. Da gibt es den Punkt des Misstrauens. Und was bleibt, ist dieses Machtgefälle. Man kann darüber diskutieren, ob es weniger wird oder sich verändert oder nicht. Aber damit kommen wir zum Titel meines Buches, die Einsamkeit. Denn die Einsamkeit ist meines Erachtens ein Aspekt. Also ein Aspekt dieser Einsamkeit ist dieses Machtgefälle zwischen Rassen, Klassen und Staaten.
And so I was suggesting that, you know, one of the lonelinesses of our modern world is this rift or this power divide. between races, between classes, between countries.
Die Liebesgeschichte zwischen Sonja und Sunny ist bittersüß. Sie kommen zusammen, verlieren sich dann wieder. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Und wir dürfen natürlich nicht verraten, wohin es mit den beiden geht. Aber 20 Jahre, Mrs. Desai, musste ihre weltweite Leser- und Leserinnenschaft auf dieses Buch warten. Und wie man hört, sei das Projekt auf über 5000 Seiten angewachsen. Also wenn das stimmt, wie haben Sie denn aus diesem Bergmassiv diese nun immerhin 750 Seiten herausgeschlagen?
These tiny little short 700 pages.
Ja, dieses winzige, kleine 750-Seiten-Buch. Naja, also es scheint natürlich groß, aber mir erscheint es tatsächlich klein im Vergleich zu den 5000 Seiten, die es mal waren. Ja, wie ich gearbeitet habe, vielleicht wie eine Biene oder eine Ameise, die sich da Stück für Stück durchgearbeitet hat und auch immer wieder Häppchen des echten Lebens ins Buch übertragen hat, in Geschichte umgewandelt hat. Und dieses Thema der Einsamkeit, darüber hätte ich für immer weiterschreiben können eigentlich. Es war so, als hätte ich aus dieser Menge Wasser in Formen fließen lassen, sowohl schöne als auch schmerzhafte Formen.
Morphing into one form to another, both beautiful forms and painful forms. Yeah, so I think I created an ocean of stories.
Ja, ich denke, ich habe da vielleicht einen Ozean von Geschichten erschaffen. Und wenn ich dann mal später als alte Frau auf mein Leben zurückblicke, würde ich sagen, das waren wahrscheinlich die 20 glücklichsten Jahre meines Lebens.
The happiest 20 years of my life.
Es ist ein, ja, im Wortsinn multikultureller Roman geworden. Auch ein Plädoyer für die Gleichberechtigung aller Kulturen, Hautfarben, Mentalitäten. Sunny zieht in New York etwa mit Absicht in ein Viertel, wo sich alles mischt, Menschen aus aller Herren Länder leben. Und da denkt er einen Satz, den ich mir extra herausgeschrieben habe. Da heißt es, diese Ausländer hielten New York am Laufen, hielten die United States am Laufen, hielten die Länder am Laufen, die sie verlassen hatten. Ob Guatemala oder Nepal, sie waren heldenhaft. Sie versagen sich eigentlich jede Botschaft, Mrs. Desai, in ihrem Buch, aber das ist doch schon eine, oder?
Yes, I live in this very neighborhood that Sunny lives in. In New York.
Ja, und ich lebe genau in diesem Viertel, das ich da beschreibe, in New York. Und das ist so offensichtlich momentan bei dieser ganzen anti-migrantischen Rhetorik, die da abläuft, diesen Ressentiments, die geschürt werden. Und dabei sieht man, wie diese Menschen arbeiten, wie hart sie arbeiten. Sie schlafen ja kaum. Ehe man nachts U-Bahn fährt, sieht man sie immer noch zur Arbeit gehen. Es gibt 24 Stunden geöffnete Wäschereien, Restaurants, Supermärkte, all das. Diese harte Arbeit. Und man sieht es auch bei den Unternehmen, die Geldüberweisung ins Ausland tätigen und in die ganze Welt dieses Geld schicken, dass diese Menschen am Laufen halten.
And also, you know, those money exchange places, you see people lining up to send money back to their families all over the world.
Man liest diese Zeilen natürlich genau mit diesem Gedanken derzeit, Mrs. Desai, weil sich in den USA der Wind politisch so ungut gedreht hat. Wie sehen Sie denn als indische US-Bürgerin insgesamt auf diese Entwicklung? Fühlen Sie sich noch wohl in Amerika?
You know, I think we, many of us are feeling a bit under siege.
Ja, ich denke, viele von uns fühlen sich tatsächlich etwas belagert dort. Aber die Stadt, in der ich lebe, ist ja Trump gegenüber antagonistisch. Also dort fühle ich mich tatsächlich sehr wohl. Aber es ist schon sehr schmerzhaft, diese antimigrantische Rhetorik zu erleben, diese ganzen Sprüche. Und das aus einem Land, das von Immigranten gegründet wurde, von Einwanderern, darauf beruht. Aber nicht nur dort, auch in dem Land meiner Herkunft, das ich zurückgelassen habe, in Indien, befindet man sich ja auf einem ähnlichen Weg. Auch dort gibt es Entwicklungen, die überhaupt nicht positiv zu bewerten sind. Und diese Rhetorik gegen Migranten in Indien, gegen Einwanderer dort, es ist also nicht nur ein westliches Phänomen.
So I have to point out that it's not just a Western phenomenon.
Mrs. Desai, ich möchte unser Gespräch mit einem Wunsch beschließen. Im Roman liest Sonjas Mama immer nur ein Buch, weil sie sagt, das reicht fürs Leben und das ist David Copperfield von Charles Dickens. Und ich hatte beim Lesen jetzt genau diesen David Copperfield-Effekt. Man lebt förmlich in ihrem Roman. Man liebt und leidet mit den Figuren, will immer noch mehr von ihnen wissen und man ist wirklich traurig, wenn man sie verlassen muss, wenn das Buch zu Ende ist. Mrs. Desai, ich will eine Fortsetzung. Es sind doch noch über 4000 Seiten da.
Yes, and Somerset in Germany.
Ja, und tatsächlich spielen manche dieser Textstellen auch in Deutschland. Ein Teil meiner Familiengeschichte steht nämlich in Verbindung zu Berlin. Die Mutter meiner Mutter war Berlinerin. Und ja, ich danke Ihnen sehr, dass Sie das sagen. Das ist wirklich sehr nett.
Maybe I will go back to those pages. Thank you for saying this. This is incredibly sweet.
Ja, und diese deutsche Geschichte, die wäre wirklich noch zu erzählen. Sie steht versteckt im Roman, ist aber genauso zauberhaft wie das ganze Buch. Vielen Dank, Mrs. Desai, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Thank you for being with us.
Thank you so much.
Und die Einsamkeit von Sonja und Sani, der neue Roman von Kiran Desai, ist im S. Fischer Verlag erschienen mit 752 Seiten für 28 Euro ins Deutsche übersetzt von Robin Dietje. Und bei unserem Gespräch mit Kiran Desai hat Marei Amia geholfen. Auch ihr vielen Dank. Und noch diese kleine Zutat zu dieser deutschen Geschichte. Im Berliner Kolbe-Museum steht doch tatsächlich eine Büste vom indischen Ehemann dieser Oma von Kiran Desai. Und gestern war die Autorin dort zu Besuch, um sich die Skulptur anzuschauen und von dieser familienbiografischen Spur von Berlin nach Neu-Delhi zu erzählen.
Straßenkritik.
My name is Greg Teilman, I'm from San Diego. A recent book that I love.
Mein Name ist Greg Teilman, ich komme aus San Diego. Ein Buch, das mir kürzlich sehr gefallen hat, ist Rejection von Tony Tullathanmudi, einem amerikanischen Schriftsteller. Das Buch ist sowas wie ein Roman in Form von Kurzgeschichten, die miteinander verbunden sind. Darin geht es um moderne Isolation und Genderpolitik im Internet. Es ist sehr, sehr lustig und sehr anstößig, aber es hat mich zum Nachdenken gebracht. Einer der Texte ist wie ein Reddit-Post aufgebaut, mit den Bearbeitungen und so weiter. Der Autor spielt also auch mit der Form. Ein bisschen postmodern, es hat mich teils an David Foster Wallace erinnert. Also nichts für zart Beseitete, auch weil es so eine männliche Online-Persönlichkeit einfängt. Nicht alle Geschichten sind aus männlicher Perspektive geschrieben, aber viele. Und es gibt auch so eine Insel-Perspektive. Das Buch ist wirklich eine bissige Satire darauf. Ich liebe Rejection wirklich sehr. Wenn du lachen und vielleicht auch ein bisschen deprimiert werden willst, lies es.
I really love Rejection. If you want to laugh and also maybe become depressed, read it.
In den USA, im kalifornischen San Diego, haben wir unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker für diese Woche getroffen, zu Ehren der anstehenden Feierlichkeiten zu 250 Jahren Unabhängigkeit. Und Greg Teilman legt uns diese Erzählungen ans Herz. Rejection von Tony Tullathanmudi, dem Autor aus New York City. Ein viel umschwärmtes und gefeiertes Buch, war sogar für den National Book Award nominiert. Eine deutsche Ausgabe ist in Vorbereitung, wie man hört. Das amerikanische Original ist im Verlag William Morrow & Company erschienen. Stellen Sie es leicht im Netz als Taschenbuch für 12 Euro. Letzte Woche haben wir hier in der Lesart in dieses Buch geschaut. Gegenwehr heißt es, mit einem großen Gespräch zwischen zwei Schriftstellerinnen und einem Historiker, Lena Gorelick, Asal Dardan und Dietmar Süß sind die drei. Und sie unterhalten sich da über Strategien, wie man so der derzeitigen politischen Malaise von Rechtsruck und Fremdenfeindlichkeit begegnen kann, ohne die Zuversicht zu verlieren. Lena Gorelick war bei uns damit im Gespräch und danach kamen wir in der Redaktion auf den Gedanken, mal zu fragen, ob es nicht auch Literatur gäbe, die dabei helfen kann. Und dann haben wir einfach wieder bei Lena Gorelick angerufen. Sie sagte, ja, ich habe was. Davon wollen wir jetzt hören. Hallo Frau Gorelick, hallo, guten Tag.
Guten Morgen, hallo.
Sie mussten gar nicht lange überlegen und hatten diesen Titel sofort parat. Den Roman Amerikaner, nämlich von Chimamanda Ngozi Adichie, der nigerianischen Schriftstellerin und Aktivistin, lebt schon lange in den USA. Das Buch war ein Weltbestseller, kann man sagen. Bringen Sie uns mal à jour, Frau Gorelick. Was ist das für ein Roman? Was erzählt die Autorin dort?
Der Roman ist relativ simpel aufgebaut. Es geht, also im Vordergrund steht erstmal eine Liebesgeschichte. Es geht um Obinze und Defemelo, die sich in Nigeria so eine Art Jugendliebe entwickeln und dann gehen ihre Wege auseinander, weil Ifemelo nach in die USA zieht und Obinze später nach England geht und irgendwann mal, wie solche Geschichten eben sind, treffen sie sich wieder. Aber das ist eigentlich nur das, was die Rahmenhandlung macht. Was die Geschichte interessant macht, ist Ifemelos und Obinzes Blick auf diese zwei Gesellschaften, einmal Großbritannien, einmal die USA und vor allem auf die Demokratie, die sie da kennenlernen und auf die auch ihr innewohnenden Probleme wie Ungerechtigkeit, Klassismus, Rassismus. Und dieser sehr genaue Blick, mit dem Adichie schafft, diese Gesellschaft zu sezieren und eben auch die Ambivalenzen zu zeigen.
Und was haben Sie jetzt hier gefunden, Frau Gorelick, in diesem Roman für unsere Frage, was uns ja vielleicht irgendwie unterstützen kann, diese Krisengegenwart besser zu bewältigen? Wenn man den Roman von wiederum nur Krisen liest, könnte man ja sagen, er bringt mich ja noch weiter runter.
Ja, aber er erzählt nicht nur von den Krisen, sondern er erzählt auch davon, wie Ifemilo mit der Zeit eine Stimme gewinnt und sich eben diesen, vielleicht nicht den Krisen, aber dem, was aus den Krisen entsteht, diesen in Einzelnen, und deswegen finde ich den Roman so beispielhaft gut, in Einzelnen alltäglichen Situationen, wie man widerspricht. Also es gibt konkrete Szenen, wie zum Beispiel, sie meldet sich irgendwie an der Uni für, an einer Stelle für internationale Studierende ein, und dann wird mit ihr so extra langsam gesprochen, als wäre sie auch ein bisschen dumm, obwohl sie mit Englisch aufgewachsen ist. Und sie macht einfach auf eine sehr freundliche, aber bestimmte Art diese Dame darauf aufmerksam, was es bedeutet. Sie beginnt dann einen Blog zu schreiben, über einen sehr erfolgreichen Blog über Rassismus in den USA. Es wird sehr genau beschrieben, es geschieht sozusagen zu der Zeit, als Obama gewählt wurde. Sie beschreibt, was das für schwarze Menschen bedeutet. Sie beschreibt den Kampf Obamas. Sie beschreibt sozusagen diesen demokratischen Moment von, sie sagt irgendwie, in dem Moment, in dem sie zuschaut, wie verkündet wird, dass Obama der neue Präsident ist, schreibt sie sowas wie, sie dachte, es gibt keinen schöneren Ort als die USA, weil sie einfach sieht, dass Demokratie eben etwas bewirken kann, woran viele Menschen lange nicht glaubten, nämlich dass eine schwarze Person amerikanischer Präsident werden kann.
Wer uns jetzt zuhört, Frau Gorelick, sagt vielleicht, na, ich weiß nicht, ich greife vielleicht doch eher zu dem Sachbuch oder Ratgeber, wenn ich mich so von der aktuell politischen Situation überfordert fühle. Was kann denn da ein Kunstwerk, ein Roman schon tun? Ja, was kann er?
Ich glaube, dass ein Roman etwas, eine Unmittelbarkeit bewirken kann, die Sachbücher vielleicht in ihrer Analyse und der Distanz, die eine solche Analyse auch erfordert oder abfordert, dem eine Unmittelbarkeit entgegensetzt. Man ist in der Situation, man ist sozusagen, also wenn ein Roman gut geschrieben ist, steckt man da ja mittendrin, und man ängstigt sich und man fühlt sich gedemütigt oder man fühlt sich eben erhoben, weil man etwas geschafft hat. Ich glaube, ich hab mich beim Lesen mindestens genauso über Obamas Wahl gefreut wie damals, als er tatsächlich gewählt wurde, und das können nur Romane.
Ja, also mir ist dabei eingefallen, dass mich in der Corona-Zeit oder nichts mehr getröstet oder mehr aufgeholfen hat, als den Zauberberg von Thomas Mann wiederzulesen, obwohl es da auch nur um Krankheit und Tod ging. Aber irgendwie war das so eine Art von, ich weiß nicht, es war das Fluidum, in dem es mir besser ging.
Ich glaube, naja, das ist der Grund, warum wir, glaube ich, lesen und warum ich zum Schreiben gekommen bin. Ich glaube, das ist einfach das Wissen, dass wir, James Baldwin schreibt darüber, dass wir nicht alleine sind. Wenn wir in diesen Geschichten verhaftet sind, dann sind wir nicht alleine, und wir fühlen nicht alleine, und wir sind unseren Gefühlen, wie gerade in der Corona-Zeit, wo man ja so ein bisschen auf sich selbst gestellt war, wir sind den Gefühlen nicht alleine ausgeliefert. Und deswegen glaube ich, dass gerade Romane vielleicht noch viel mehr ein mitnehmen können in eine Handlung, als das vielleicht eine sachliche und darin aber eben auch distanzierte Analyse vermag.
Lena Gorelick, ich danke Ihnen, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.
Literarische Resilienz in Krisenzeiten am Beispiel Amerikaner. Der Roman von Chimamanda Ngozi Adichie, auf Deutsch bei S. Fischer als Taschenbuch erhältlich. Und das Gespräch übrigens, das wir mit Lena Gorelick über jenes Gesprächsbuch Gegenwehr geführt haben, das steht online auf deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Heute mit einem schon lange verstorbenen slowenischen Schriftsteller, Ivan Čanka. Geboren 1876, verstorben schon 1918 mit nur 42 Jahren, gilt er als einer der bedeutendsten Schriftsteller Sloweniens, als moderner Klassiker. Seine Werke wurden anfangs auch ins Deutsche übersetzt, dann aber hat es lange gedauert, bis in die 1990er Jahre, dass wieder etwas von ihm bei uns erschienen ist. Seit geraumer Zeit sind einige wenige Ausgaben dazugekommen, und jetzt können wir dieses Buch in neuer Übersetzung lesen. Krapans Stute heißt der Band, mit Satiren und Erzählungen. Unser Kritiker im Studio ist der Kollege Jörg Plath aus der Lesart-Redaktion. Hallo Jörg.
Hallo Joachim.
Erzähl uns zunächst von diesem Mann. Was war Ivan Tanka für ein Schriftsteller? Wenn er so jung noch gestorben ist, muss er ja einen gewaltigen Eindruck gemacht haben.
Ja, er hat alles verfasst. Er hat Lyrik, Essay, Prosa, Drama, Satire verfasst. Er war modern, also ästhetisch avanciert und nicht weniger modern als die Wiener literarische Moderne, also als Schnitzler, Hoffmannsthal, Musil, von denen er sich distanziert hat. Er war politisch ein Sozialdemokrat, der an die lebensverbessernde Kraft der Kunst geglaubt hat. Er war ein Ungeliebter, klar, denn er hat sich mit wirklich allen angelegt, mit den slowenischen Verhältnissen vor allen Dingen, mit dieser Abhängigkeit des Landes von den Österreich-Ungarn-Regime, das Ungarn, das Slowenien beherrscht hat. Er hat über die Krankheit geschrieben, das soziale und das familiäre Elend, physische Misshandlungen, den sexuellen Missbrauch von Kindern. Und er hat noch einiges mehr offen kritisiert, immer auch die slowenischen Bürger, das Bürgertum, die sich patriotisch gaben, aber das Volk verachteten, sagte er. Also er war der bekannteste und verachteste Schriftsteller überhaupt und musste deswegen auch lange im Ausland, nämlich in Wien, leben, wo er wiederum das Arbeiterelend kennengelernt hat und wie die Hoffnungen von Zugezogenen wie ihm selbst scheiterten. Und er war ein Dandy, er war ein Bohemier, der einmal einen dringend benötigten Vorschuss für ein Buch, er war sehr arm, auf den Kopf haute, mit einem Fiaker-Ausflug mit der Verlobten.
Fiaker, da sind wir vielleicht bei der Stute. Was lesen wir denn jetzt in Kreppans Stute? Was sind das für Satiren, für Erzählungen?
Ja, das ist eine merkwürdige Mischung. Es gibt diese Essays, das sind satirische Essays und die widmen sich dem volkstümlichen Theater in Slowenien, einem ästhetisch misslungenen Dichterdenkmal und der Würdigung eines Slowenen, den man für bedeutend hält. Und das sind alles Phänomene, die hart kritisiert werden. Tanka sagt, das slowenische Theater ist ja dümmlich volkstümlich und nur das Denkmal ist misslungen und der bedeutende Slowene, der war Schreiberling eines Österreichers. Und immer steckt dahinter das Bürgertum für ihn, das hält nämlich das Volk für dumm und hält es deswegen auch dumm mit volkstümlichen Stücken etwa im Theater und zwar um des eigenen Vorteils willen, wegen Business. Das Bürgertum sagt also einfach, die modernen Stücke sind zu klug für die Zuschauer, die sind zu städtisch. Slowenien ist eben bäuerlich geprägt und deswegen verstehen die Slowenen nur Volkstümliches. Kommt uns bekannt vor, diese Haltung gegenüber dem Volk, also oder gegenüber dem Zuhörer oder der Zuschauerin. Und Tanka sagt, das ist eigentlich die Verachtung derer, für die man den Patriotismus hochzuhalten vorgibt. Da geißelt das, auch aus Eigeninteresse, denn er wird auch nicht gespielt im Theater. Und er ist kurz davor, diesem Bürgertum, diesen Patrioten die Kollaboration mit den Österreichern, also mit den Herrschern vorzuwerfen.
Wenn man das jetzt so liest, das ist jetzt 100 Jahre her und wir bekommen dann also auch wirklich ein Bild einer slowenischen Gesellschaft, die also ja nach Ivan Tankas Maßstäben korrupt und doof und sonst wie ist. Was für ein Bild hat man als Leser jetzt so? Man hat ja keine Ahnung von der slowenischen Gesellschaft von der Jahrhundertwende.
Ja, stimmt. Aber das kommt einem nicht unbekannt vor. Also nicht nur deswegen, weil das Bürgertum, wie er sagt, das Volk eigentlich verachtet, obwohl es dauernd diesen Patriotismus, wir sind Slowenen, hochhält, sondern auch deswegen, weil es eine Duckmäusergesellschaft ist in seiner Sicht, also ein von Österreichern beherrschtes Land, dessen herrschende Schicht sich klein macht, nur verbal groß tut, eine Kolonie, die sich ins Schicksal schickt, weil man hofft, damit durchzukommen. Und wenn er sich damit anlegt, dann merkt man auch, welche gewaltigen Kräfte bereits in Österreich-Ungarn, in diesem Vielvölkerreich herrschen. Und die werden es ja auch dann kurz darauf auseinanderziehen und zerren und es sprengen. Und man kennt eben beides, das merkt man auch. Also er kennt Wien damals und er kennt Ljubljana. Und das Tragische ist, er hat wirklich große Fähigkeiten, das merkt man auch. Er erzählt wunderbar, sowohl essayistisch wie auch erzählerisch. Mhm. Und er findet aber im eigenen Land keine Anerkennung und auch in Wien nicht. Also ein großer Künstler bleibt oft klein, das merkt man, wenn man aus einem kleinen Land kommt.
Ich wollte gerade nach dem Stil fragen, Jörg, wie sich das liest, wie er schreibt. Ich meine, wir lesen natürlich nur die Übersetzung.
Ja, aber das ist eben eine tolle Übersetzung, muss man auch sagen. Also ich kann kein Slowenisch, aber das klingt im Deutschen dank Erwin Köstler, der diesen Slowenen schon seit Jahrzehnten übersetzt. Und diesen Band nicht nur übertragen hat, auch mit einem Nachwort versehen hat und einigen Anmerkungen, die uns helfen, da so ein paar Namen jedenfalls nennt, uns zu orientieren. Mit Raffinesse und mit Treffsicherheit erzählt er und kraftvoll und bestimmt. Das ist eine sehr frische Stimme. Diese Essays werden von erzählenden Passagen durchsetzt und die Novellen, von denen ich noch gar nichts erzählt habe, aber das lassen wir dem Leser jetzt und der Leserin überzulesen, die werden von essayistischen Passagen durchsetzt. Also dann gibt es eine Passage, in der sich Zanka einmal über das fragmentarische Schreiben äußert und dann sagt er, na, das ist natürlich manchmal so eine Aufhübschung eines langweiligen Textes. Und dann lässt er das Ganze als Fragment stehen, also ironisch. Ein Florett, das er da führt. Er will mit der Schönheit Kritik üben und er erwartet von der Kunst wirklich alles und vom Leben dann eben den ganzen Rest.
Besten Dank. Ja, klar. Über Krepans Stute, Satiren und Erzählung von Ivan Zanka, jetzt aus dem Slowenischen übersetzt mit Nachwort und Anmerkung versehen von Erwin Köstler im Verlag Johannes Hein, erschienen mit 22 Seiten für rund 26 Euro. Mehr dazu steht nachher wieder online auf Deutschlandfunk Kultur oder auch hier.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.